Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, da wir die Münchner Reden zur Poesie nach einer Pause von etwas mehr als einem Jahr heute fortsetzen, einige grundsätzliche Bemerkungen, bevor ich Ihnen den Redner des heutigen Abends vorstelle. Es sind Bemerkungen aus gegebenem Anlass. Denn bei den Münchner Reden ist mittlerweile etwas zu beobachten, auf das ich schon seit langem gehofft habe. Etwas, das man als Konvergenzen im Diskurs über Lyrik bezeichnen könnte. Ich meine damit, dass sich in den poetologischen Debatten über das Gedicht, die in unserer Gegenwart geführt werden und an denen die Münchner Reden zur Poesie ja partizipieren, Tendenzen und Trends abzuzeichnen beginnen, Knotenpunkte gleichsam, an denen verschiedene Diskursstränge zusammenlaufen, sich verflechten und, entschuldigen Sie den Bildbruch, verdichten. Wenn ich recht sehe, hat sich einer dieser Knotenpunkte um den Begriff der Hermetik gebildet, also einen im Zusammenhang mit der Schwerverständlichkeit der modernen Lyrik einst heiß umkämpften Begriff, von dem man eigentlich geglaubt hatte, dass er mit den Debatten des 20. Jahrhunderts historisch geworden sei und in der Gegenwart keine Rolle mehr spiele. Doch weit gefehlt, unvermutet ist er aus dem Orkus der Literaturgeschichte wieder aufgetaucht. Es war Anne Cotton, die hier an diesem Ort Überlegungen zur Hermetik angestellt hat, im Laufe derer sie den Begriff noch einmal völlig neu zu fassen versuchte. Was ist hermetischer als eine halbnackte Brust, fragte sie, und was ist hermetischer als das Aussetzen und Wiedereinsetzen des Basses? Das war freilich selbst hermetisch gesprochen und hatte auch nicht mehr viel zu tun mit dem Hermetikbegriff, wie ihn im 20. Jahrhundert etwa Ungaretti oder Celan verstanden haben. Und dennoch, das Nachdenken über Lyrik hat, ein halbes Jahrhundert später, überraschend in diesem Begriff wieder einen Bezugspunkt gefunden. Vielleicht können Sie sich meine Verwunderung und Faszination vorstellen, als ich bei der Lektüre von Jan Wagners heutiger Rede dann erneut auf den Begriff stieß, allerdings in einem wiederum anderen Kontext. Ich will nicht vorwegnehmen, was Jan Wagner dazu sagen wird, doch so viel kann ich Ihnen verraten. Es ist eine unerwartete Wendung und sie führt direkt in das Zentrum der Poesie. Doch bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte keineswegs suggerieren, es hätte einen Austausch gegeben zwischen Anne Cotton und Jan Wagner in dieser Frage, zumindest keinen direkten. Nein, ich meine, hier wird ein poetologischer Problemzusammenhang erkennbar, der für die junge Generation der deutschsprachigen Lyrikerinnen und Lyriker, so unterschiedlich sie in Ästhetik und Stil sein mögen, von Bedeutung ist, mit dem sie sich jeder auf seine Weise auseinandersetzen, und zwar wahrscheinlich eben ganz unabhängig voneinander. Der zweite Knotenpunkt, den ich entdeckt zu haben glaube, hat sich nicht um einen Begriff, sondern um eine Metapher bzw. ein Metaphernfeld gebildet, das mir zuerst in Uljana Wolfs Münchner Rede mit dem Titel Box Office aufgefallen ist. Vielleicht erinnern Sie sich. Uljana Wolf bezieht in ihrer Rede diese ungewöhnliche, wie anschauliche, räumliche Metapher der Box, der Schachtel also, des Kastens oder der Kiste, auf die Prosagedichte der US-amerikanischen Lyrikerin Matea Harvey, die sie übersetzt hat. Harveys Prosagedichte seien eine, Zitat, mindestens doppelbödige Box, deren besonderes Charakteristikum darin bestünde, Zitat, zu gleicher Zeit geschlossen und allseitig geöffnet zu sein. Uljana Wolf hat aus der Metapher also ein poetologisches Paradoxon abgeleitet, das die mit analytischen Mitteln schwer zu beschreibenden Eigenarten der Gedichte Matea Harveys suggestiv beschreibt und darüber hinaus, so meine ich, ihr eigenes ästhetisches Ideal bezeichnet. Sie werden es längst bemerkt haben, ja, auch dieses Metaphernfeld wird uns in Jan Wagners heutiger Rede begegnen, und zwar bereits in ihrem Titel, Der verschlossene Raum. Wiederum glaube ich nicht, dass es hier irgendeine direkte Form des Austausches gegeben hat und wiederum will ich keinesfalls vorwegnehmen, was Jan Wagner zu diesem Thema sagen wird. Ich möchte nur auf diese weitere Konvergenz im poetologischen Denken zweier junger Lyriker hinweisen, die mir signifikant zu sein scheint, gerade weil diese beiden Lyriker so grundverschieden sind. Allem Anschein nach deutet sich hier also ein weiterer Problemzusammenhang an, der in der Gegenwart Relevanz besitzt und, wie Sie hören werden, er ist mit dem ersten sogar noch verknüpft. Meine Damen und Herren, das Sichtbarmachen solcher Zusammenhänge gehört zu den Funktionen der Münchner Reden zur Poesie und darüber, dass sie diese Funktion jetzt auch zu erfüllen beginnen, bin ich sehr glücklich. Bitte gestatten Sie mir, diese Gelegenheit aber auch dafür zu nutzen, meiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen, denn wir haben in der noblen und überaus generösen Eleonora Schamberger Stiftung in München einen Förderer gefunden, der unsere Unternehmung künftig unterstützen wird. Und dafür möchte ich mich auch im Namen Maria Gazzettis, die die Mitherausgeberschaft der Münchner Reden zur Poesie von Ursula Heusgen übernommen hat, und im Namen Ursula Heusgens herzlich bedanken. Aber nun... Aber nun zum heutigen Abend, auf den ich mich schon seit geraumer Zeit gefreut habe, ja, um genau zu sein, auf den ich mich gefreut habe, seitdem Jan Wagner unsere Einladung angenommen hat. Denn mit ihm hat sich ein Autor bereit erklärt, einen Beitrag zu unserer Reihe zu leisten, ohne den sie keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben dürfte, da er eine der herausragenden Figuren der jüngeren deutschen Lyrik ist. Und um gleich ein Geständnis zu machen, er ist ein Autor, den ich bewundere, seitdem ich zuerst auf ihn aufmerksam geworden bin. Zuerst, das war im Jahr 2003, als die von ihm und Björn Kulig herausgegebene Anthologie Lyrik von Jetzt erschien. Wir haben diese Anthologie gleich nach ihrem Erscheinen bei einer öffentlichen Veranstaltung hier im Lyrikkabinett diskutiert. Ein für mich unvergesslicher Abend. Ich weiß nicht, ob in diesem Haus danach noch einmal derart lebhaft über eine Neuerscheinung gesprochen und gestritten worden ist. Diese Lebhaftigkeit hing damit zusammen, dass allen Beteiligten klar war, dass sich mit dem Erscheinen dieser Anthologie Literaturgeschichte ereignet hatte. Plötzlich war eine neue Generation von Lyrikerinnen und Lyrikern geschlossen und selbstbewusst an die Öffentlichkeit getreten und hatte ihr Recht eingefordert, zur Kenntnis genommen zu werden. Die Herausgabe dieser Anthologie war ein überaus geschickter Schachzug. Gleichsam auf einen Schlag wurde damit ein Generationswechsel vollzogen. Im Feuilleton der FAZ wurden auf einmal nicht mehr nur Gedichte von Durst Grünbein veröffentlicht, sondern auch, um nur ein paar zu nennen, von Hendrik Rost, von Sabine Schiffner und natürlich von Jan Wagner. Ich habe die beiden Herausgeber damals aber auch dafür bewundert, dass sie bei ihrem literaturpolitischen Coup so ganz und gar uneitel zu Werke gegangen waren. Normalerweise geht es in solchen literarhistorischen Konstellationen ja zu, wie, um Heine zu zitieren, in den Wäldern der nordamerikanischen Wilden, wo die Väter von den Söhnen totgeschlagen werden, sobald sie alt und schwach geworden. Doch Jan Wagner und Björn Kulig haben die Gründung ihrer Generation ganz unaufgeregt und unaggressiv vollzogen und darüber hinaus bescheiden, ja geradezu selbstlos. Ich kenne Björn Kulig nicht, aber zumindest kann ich sagen, dass diese Eigenschaften typisch für Jan Wagner sind. Zweifellos ist er einer der bedeutendsten und auch erfolgreichsten Lyriker seiner Generation, doch ich habe noch kein einziges eitles Wort von ihm gelesen oder gehört. Das ist eine große Ausnahme im Literaturbetrieb. Doch mehr noch als den taktvollen Literaturstrategen bewundere ich den Lyriker Jan Wagner, der mittlerweile 4 Gedichtbände vorgelegt hat, alle 3 Jahre einen und von Band zu Band besser wird, der von Anfang an über einen eigenen Ton sowie über so gut wie alle Formen verfügt hat, die die Lyrikgeschichte bereithält und der so selbstverständlich wie virtuos mit ihnen umgehen kann. Und ich bewundere den Übersetzer Jan Wagner, der in ebenso erfreulicher Regelmäßigkeit Lyrik aus dem Englischen übersetzt, und zwar nicht nur, wie die meisten anderen Dichter-Übersetzer seiner Generation, aus dem amerikanischen Englisch, sondern auch aus dem britischen und dem irischen Englisch, und dies mit einem beträchtlichen Feingefühl für die jeweils spezifischen idiomatischen und literarhistorischen Eigenarten. Wie ich seit der Verleihung des Petrarca-Preises an John Burnside weiß, bei der Jan Wagner die Laudatio hielt, ist ihm übrigens auch die schottische Lyrik genauestens vertraut. Und nicht nur Robert Burns, sondern auch Zeitgenossen wie Robert Crawford und die auf Gälisch schreibende Mac Bateman. Kurz, durch ihn kann man Autoren kennenlernen, die einem ansonsten wahrscheinlich entgehen würden. Mir ist es so ergangen, ich habe durch seine Vermittlung den eminenten britischen Lyriker Simon Armitage kennengelernt und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin mir sicher, ich spreche damit nicht nur für mich. Übrigens gibt es auch Wechselwirkungen zwischen dem Lyriker und dem Übersetzer Jan Wagner. In dem Nachwort zu dem von ihm übersetzten und herausgegebenen Band mit Gedichten des irischen Lyrikers Matthew Sweeney schreibt er über diesen einmal, er sei einer jener Dichter, die, Zitat, den eigenen nationalen Tellerrand als Hemmnis empfinden, deren Dichtungsverständnis sich aus zahlreichen Quellen nähere und in deren Werk sich dementsprechend ebenso zahlreiche, scheinbar disparate Einflüsse fänden. Dies gilt für Jan Wagner ganz genauso. Zwar ist er ein großer Kenner der deutschen Lyrik, mindestens vom Barock bis zur Gegenwart, und die Anregungen, die er aus dieser Tradition bezogen hat, sind deutlich zu erkennen. Doch bei ihm kann man eben auch beispielsweise auf den Einfluss des hierzulande wenig bekannten französischen Renaissance-Lyrikers Pierre Ronsard stoßen oder auf den von Samuel Pepys, dem großen Diaristen der englischen Restauration, oder auf den von Wallace Stevens, dem großen Lyriker der US-amerikanischen Moderne, zu dessen Neuentdeckung bei uns Jan Wagner mit einem glänzenden Aufsatz übrigens beigetragen hat. Damit zu dem Essayisten Jan Wagner, der im vergangenen Jahr eine erste Sammlung seiner Texte in diesem Genre vorgelegt hat. Die Sandale des Propheten heißt diese Sammlung und sie trägt den wunderbaren Untertitel Beiläufige Prosa. Tatsächlich ist diese Prosa allerdings alles andere als nebensächlich, wie dieser Untertitel mit der für Jan Wagner so charakteristischen Bescheidenheit andeutet. Im Gegenteil, diese Sammlung seiner Aufsätze, Dankes, Lob und sonstigen Reden, Nachworte und Rezensionen hat es in sich. Hier hat jemand sehr viel zu sagen und er tut es auf eine vornehm, unaufdringliche, kurz gediegene Weise. Ich freue mich darum außerordentlich, dass Jan Wagner seine Essayistik hier und heute um einen gewichtigen Text erweitern wird, denn er unternimmt Großes in seiner Münchner Rede. Kürzlich hat der Berliner Altphilologe Thomas Peuß hier im Lyrikkabinett einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Grundsätzliches zur Ars Poetica des Horaz«. Jan Wagner wird nun Grundsätzliches zum Gedicht sagen und übrigens auch Grundsätzliches zum Nicht-Gedicht. Wir sind gespannt.